Aus dem Hinduismus kennen wir sehr viele verschiedene Aspekte von Gott. Zwar sagen wir im Yoga ganz klar, es gibt nur einen Gott, es gibt nur ein göttliches Prinzip, aber Gott kann sich eben auf unendlich viele Weisen dem Menschen offenbaren. Letztlich ist die ganze Schöpfung eine Manifestation von Gott und alles, was wir erfahren können, hat irgendwo einen göttlichen Kern. Aber in der indischen Tradition gibt man vor allen Dingen den transzendenten Kräften dann oder den göttlichen Erfahrungen gibt man Namen und konkrete menschengleiche Figuren oder menschengleiche Attribute, sodass man etwas ganz Konkretes hat, an das man sich wenden kann. Einerseits. Andererseits kann man auch sagen, gibt es diese konkreten Wesenheiten irgendwo in astralen Ebenen, die einen direkten Draht sozusagen zwischen uns und dem formlosen Göttlichen darstellen. Und wie wir wissen, gibt es da sehr, sehr viele von in Indien. Also man spricht von Zehntausenden von Göttern. Und ein paar davon sind sehr bekannt. Zum Beispiel Hanuman, der Affengott, ist sehr bekannt. Oder Ganesha, der elefantenköpfige Gott. Ich habe vorhin mal geguckt bei Google, ja, welche Götternamen bei uns in Deutschland am meisten gegoogelt werden. Ja, und da ist Krishna wird ungefähr 4000 Mal im Monat gegoogelt, Shiva 12.000 Mal und Ganesha 18.000 Mal. Ja, also kann man sagen, Ganesha ist auf jeden Fall auch in Deutschland so der populärste unter den indischen Göttern. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, Krishna wäre häufiger, aber tatsächlich wird Ganesha deutlich häufiger gegoogelt. Und Ganesha, ja, das Bild ist ganz bekannt, ja, der Menschengleiche, ja, mit den vier Armen und vor allen Dingen dem Elefantenkopf. Und Ganesha stellt so einerseits so einen gemütlichen Aspekt dar, also der ganz gemächlich, aber beständig voranschreitet. Ja, und Ganesha steht insbesondere für die Überwindung von Hindernissen, ja, der also mit seiner ruhigen, gemächlichen Art sozusagen von nichts aufzuhalten ist. Und deswegen sagt man, dass es gut ist, sich mit Ganesha zu verbinden, wenn man etwas Neues beginnt oder wenn man irgendwo merkt, dass es nicht weitergeht, weil da so viele Hindernisse sind. Dann braucht es nämlich genau diese Energie, die sich in Ganesha eben personifiziert, um weiterzukommen, um voranzukommen, so eine gewisse Beständigkeit, um dann die Hindernisse zu überwinden. Und so ist auch, sind auch zwei der wichtigsten Namen von Ganesha, Vinayaka und Vignesha. Vinayaka heißt der Entferner der Hindernisse. Es ist also die Energie, die uns hilft, die Hindernisse dann aus dem Weg zu räumen. Und Vignesha heißt der Herr der Hindernisse. Das ist also derjenige, der vielleicht auch dafür sorgt, dass die Hindernisse erstmal da sind. Ja, aber der eben die Kontrolle darüber hat und sie uns aus dem Weg räumt. Das heißt, wenn wir Ganesha auf unserer Seite haben, dann können wir die Steine im Weg umschiffen oder die verschwinden. Habe ich einmal erlebt im Stau, haben wir Ganesha angerufen und der Stau löste sich auf. Aber ich habe es öfter versucht und hat es nicht geklappt. Gut, der Ganesha hat noch andere Namen. Zunächst mal der Name Ganesha, ne, heißt etwa Herr der Heerscharen. Und der zweite bekannte Name von Ganesha ist Ganapati. Ganapati bedeutet genau das Gleiche, auch etwa der Herr der Heerscharen. Und hier geht es darum, dass Ganesha der Anführer ist von den ganzen Helfern von Shiva. Shiva gilt ja als einer der höchsten Aspekte Gottes und Ganesha ist sein Sohn, also sozusagen ein Teilaspekt davon. Und Ganesha befehligt sozusagen die ganzen himmlischen Herrscharen. Ja, man kann auch sagen, die Engelwesen, die mit Gott verbunden sind, die werden von dieser Ganesha-Energie oder von Ganesha kontrolliert. Ein anderes Wort ist auch Varada. Varada, der Wohltaten oder der Wohlgefallen verschenkt. Ja? Und Ganesha wird ganz häufig dargestellt mit einer Schüssel mit Süßigkeiten, mit Prasad in der Hand, weil er eben auch dafür steht, das Leben zu genießen, ja? Und gemächlich voranzuschreiten und eben das, was da ist, zu genießen und das Beste draus zu machen. Und ein weiterer Name ist noch Ekadanta. Ne? Ekadanta heißt so viel wie der Einzahnige. Der Ganesha wird immer dargestellt mit nur einem Stoßzahn. Der andere Stoßzahn ist abgebrochen. Da gibt es also verschiedene Mythen darüber, warum das so ist. Eine Geschichte ist zum Beispiel, dass er gegen Parashurama gekämpft hat. Parashurama ist auch eine Inkarnation von Vishnu und er wollte damals in den Palast von Shiva hinein und der Ganesha stand vor der Tür und hat gesagt, nee, du kommst hier nicht rein. Und der Parashurama hat vor Wut dann seine Waffe auf ihn geschleudert und ihm damit den einen Zahn abgebrochen. Eine andere Geschichte ist, dass vor etwa 5000 Jahren, als das Übergang zum dunklen Zeitalter war, da wollte der Vyasa, das war einer der großen Rishis des alten Indiens, wollte die Weisheit der Meister sozusagen aufschreiben. Der hat zum Beispiel das Mahabharata-Epos und die Bhagavad Gita und die Veden aufgeschrieben. Und der Vyasa war schon alt, als er das Mahabharata aufschreiben wollte. Und er wurde eben gebeten, diese Riesengeschichte aufzuschreiben, weil das wichtig für die Nachwelt sei. Und dann hat er gesagt, ich kann das machen, aber nur wenn ich jemanden habe, der das für mich aufschreibt, ich werde das dann diktieren. Und dann hat sich Ganesha gemeldet. Ja, damals war der Übergang zwischen den Götterwesen und den Menschen noch nicht so wie heute. Und Ganesha hat sich gemeldet und gesagt, ich mache das. Ja, und dafür hat er dann seinen Stoßzahn abgebrochen, um das damit aufzuschreiben. Ja, die Geschichte ist dann auch noch, dass der Ganesha eine Bedingung gestellt hat, nämlich der hat gesagt, ich habe noch nicht so viel Zeit, lieber Vyasa. Ich werde alles, was du mir diktierst, aufschreiben, aber nur so lange, wie du das diktieren kannst ohne Pause. Ja, sodass wir schnell fertig werden. Also bitte sieh zu, dass du dass du Gas gibst, ja, und mir die Sachen flüssig vermittelst und dann werde ich dir alles aufschreiben. Dann hatte der Vyasa gesagt, na gut, können wir so machen. Ja. Dann habe ich aber auch eine Bedingung und zwar folgende, du schreibst bitte nur das auf, was du auch verstehst. Wenn du Dinge nicht verstehst, machen wir eine Pause, solange bis du sie verstanden hast. Ja, und so kommt es, dass im Mahabharata-Epos manche Stellen super kompliziert sind. Ja, das waren nämlich die Stellen, wo der Vyasa müde geworden ist und er für eine Pause sorgen wollte. Gut, wenn wir uns das Bild von Ganesha angucken, dann reitet er immer auf einer Maus oder auf einer Ratte. Ja, also die ganzen Götterfiguren, die haben alle Reittiere. Shiva zum Beispiel, der reitet auf einem Bullen. Saraswati zum Beispiel, sie reitet auf einem Schwan. Ja, Krishna auf einem Pfau. Ja, also alles so wunderschöne, große Tiere. Aber Ganesha, ja, der Elefantenköpfige, reitet auf einer Maus. Und da, beziehungsweise auf einer Ratte. Ja, ist manchmal unterschiedlich. Und das liegt daran, Wenn man sich überlegt, ein Dschungel, ja, da kommt man ja kaum durch. Es sind eigentlich nur zwei Tiere, die da problemlos durchkommen. Das ist einmal der Elefant, der alles umrennt, und das ist die Maus, die unten drunter herkriecht. Und deswegen passen die so gut zusammen. Und deswegen reitet eben Ganesha auf dieser Maus. Gut, Ganesha wird immer dargestellt mit riesengroßen Ohren. Ja, das steht dafür, dass er sozusagen alles mitbekommt, dass seine Sinne geöffnet sind, ja, und dass wir uns erinnern, ja, dass Gott immer da ist und dass Gott alles mitbekommt. Ja, Ganesha hat vier Arme mit verschiedenen Gegenständen drin, ja, und das ist auch ein Symbol für die Allmacht Gottes, ne, dass Gott sozusagen alles im Griff hat. Gut, so viel zu Ganesha.